Und das war schon ein bisschen auch erschreckend für uns, dass du quasi ohne Produkt, ohne Bewertung, ohne Webseite, dass du einfach so genannt wirst von den KI-Systemen. Und da sieht man eigentlich, wie wenig Unternehmen das eigentlich gerade machen und vielleicht ein Trustpilot irgendwie total liegen bleibt, aber das eine totale Relevanz hat, um die Meinung der KI zu beeinflussen. Du bist zufrieden, dann schreib das doch auch mal, weil im Regelfall, wie du schon sagst, melden sich immer die Leute, die halt sehr unzufrieden sind.
Also Reputationsmanagement.
Ja.
Also fand ich schon immer zu wenig gemacht.
Ja.
Ich war auch in so vielen Companies, wo niemand diese ganzen Review-Seiten mal beobachtet hat und sich darum gekümmert hat.
Ja.
Da sind jetzt nur 3 Bewertungen, die sind aber nicht gut. Ja, so steht man halt da.
Das ist eigentlich diese größte Herausforderung, die wir eigentlich im Geo-Aktuell haben, dass es eben sehr, sehr schwer ist, den Erfolg auch dem Kanal zuzuordnen. Deswegen ist es eben super wichtig, die Kunden zu fragen, woher kennst du uns denn letztendlich wirklich? Wo bist du denn das erste Mal auf uns aufmerksam gekommen? Und da wirst du halt schon sehen, dass die Abweichungen sehr stark sind zu den Analytics-Systemen. Da hast du dann eigentlich nur Editorials drauf. Du siehst halt immer eine Anzeige drüber und es scheinen halt ChatGPT und Co. halt nicht auslesen zu können oder nicht erkennen zu können, dass es halt bezahlte Werbung ist.
Also eigentlich sitzen wir jetzt alle im selben Boot wie die PR-Menschen.
PR macht sein eigenes Süppchen, SEO macht sein eigenes Süppchen, Social Media macht sein eigenes Süppchen. So, davon müssen wir wegkommen.
Martin Grahl, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Martin, du bist Mitgründer und Geschäftsführer bei der Klaneo GmbH. Das ist eine Berliner Agentur für internationales Search und Content Marketing. Seit 2017 ist es dir, Magdalena Müß, Matthias Michalik und eurem Team gelungen, eine der deutschen führenden Online-Agenturen aufzubauen. Und ihr arbeitet mit namhaften Marken wie Henkel, Bosch, Mediamarkt, Allianz oder Zalando zusammen. Aber heute spreche ich mit dir für mein Publikum, für viele Gründerinnen, UnternehmerInnen über das Thema Generative Engine Optimization, kurz GEO. Ja, und wir sprechen darüber, weil die Welt befindet sich jetzt gerade in einem radikalen Wandel, angetrieben durch KI. Traditionelle Websuche, da spricht man schon vom Zero-Click-Erlebnis. Also viele Klicks gehen einfach gar nicht mehr aus den Google AI Overviews oder aus KI-Chats überhaupt noch zu den Webseiten. Also man klickt dramatisch weniger. Und um das vielleicht einmal nochmal für die Zuhörenden zu verbildlichen, in den ersten 4 Monaten des Jahres 2026 endeten 68% aller Google-Suchen ohne einen Klick. Das bedeutet, dass Nutzerinnen ihre Antwort direkt in den Suchergebnissen finden und primär durch jetzt Google AI Overviews gar nicht mehr auf die Seiten gehen. In nur 2 Jahren ging Suchen ohne Klicks um 12,5% hoch. Und viele Menschen suchen auch generell gar nicht mehr über Google, sondern die gehen vielleicht auch auf Perplexity, Gemini, ChatGPT, Claude, Mistral oder vielleicht auch Euria. Und Gründer, Gründerinnen, Marketer, Unternehmen fragen sich, wie ihre Marken überhaupt sichtbar bleiben können, überhaupt noch wachsen können, wenn traditionelle SEO sich so dramatisch verändert. Und es gibt darauf Antworten. Und die Antworten, die gibst du mir heute stellvertretend, denn du hast ein Buch geschrieben. Ich habe das auch hier. Generative Engine Optimization. Optimieren für mehr Sichtbarkeit und Reichweite bei ChatGPT und Co. Und das hast du zusammen mit André Alpa, Franziska Schneider und den Klaneo-Co-Gründerinnen Magdalena Müß und Matthäus Michalik geschrieben. 330 Seiten, in denen 770 Stunden Arbeit stecken, wie ich auf LinkedIn erfahren durfte. Da hast du dein Leid schon preisgegeben. In 5 Kategorien habt ihr auf Platz 1 gestanden mit dem Buch Generative Engine Optimization vom Rheinwerk Verlag. Erstmal dazu Gratulation, Martin.
Vielen Dank.
Lass mal mit den Basics starten. Erstmal in deinen Worten, was ist überhaupt GEO?
Ja, also du hast ja schon gesagt, das ist eigentlich die Optimisierung von KI-Systemen. Das heißt also, die Marken, die du schon genannt hast, also ChatGPT, die da so ein bisschen den First Mover gemacht haben, Perplexity als KI-Suchmaschine. In Google findet sehr stark Generative Engine statt oder ist eine Generative Engine, wo wir sozusagen optimieren können. Und genau, also letztendlich geht es immer darum, in KI-Systemen sichtbarer zu werden oder als Marke relevanter zu sein oder relevant bei den wichtigen Themen zu sein, die man mit der Marke zum Beispiel verbindet oder wofür die Marke gefunden werden will. Genau, und das unterscheidet sich ein Stück weit zu dem klassischen SEO. Das ist eigentlich, SEO war immer sehr stark deterministisch. Das heißt also, du konntest, hattest wie so ein Algorithmus, der nachvollziehbar war. Und jetzt haben wir eben probabilistisch. Das heißt also, aufgrund von Wahrscheinlichkeiten werden die Antworten herausgegeben. Und dementsprechend ändert sich halt auch sehr stark die Optimierung, beziehungsweise was viele Überschneidungen. Aber es gibt eben auch viele unterschiedliche Punkte, die man eben dabei berücksichtigen muss, um da eben sichtbarer zu werden.
du hast jetzt auch einen kleinen Unterschied auch schon zwischen den zwei Mechaniken, wenn man es vielleicht so nennen möchte, genannt, weil ich weiß gar nicht, ob die diese Diskussion noch überhaupt stattfinden, aber allein um den Begriff Geo wird ja schon sehr viel gekämpft. Erstens, wenn schon nicht mehr SEO, soll es dann überhaupt Geo sein oder was gibt es da noch für Begriffe?
AIO, AI-SEO, also gibt es, ich habe schon 7, 8 verschiedene Sachen gelesen. Ich glaube, Geo hat sich jetzt im Großteil so ein bisschen durchgesetzt.
Ja. Ihr sorgt auch einfach dafür, ne? Also ihr habt dann gesagt, wir schreiben uns ein Buch und dann kann uns keiner mehr sagen, wie es genannt wird. So. Das
ja, es war schon, wir haben lange darüber überlegt, wie wir das wirklich dann nennen und haben dann eigentlich geguckt, so was sich eigentlich was die Tendenz war auch in Amerika und in anderen Ländern, was sich da so durchsetzt. Und ich glaube schon, dass so 70-80% sprechen jetzt eigentlich von Geo und einige sprechen noch von AIO. Aber ich würde sagen, im Kern sind wir jetzt bei Geo gelandet.
Und ich war auch in Diskussionen involviert, wo es darum ging, ob man es überhaupt anders nennt. Warum kann es nicht einfach SEO bleiben?
Also ich glaube, dass die Frage schon berechtigt ist und ich mir das am Anfang auch gestellt habe. Letztendlich ist es einfach eine ähnliche Optimierung. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, zum einen, was ist der, also die, wie das Ganze funktioniert, das ist halt das eine Thema. Ich glaube, du gehst strategisch ganz anders vor und du hast halt ganz andere, sag ich mal, Kennzahlen. Also das heißt, SEO ist sehr stark Performance getrieben, weil wir sozusagen darum kämpfen, Klick zu bekommen. Das findet halt im Geo gar nicht mehr statt. Mhm. So, und deswegen sind wir eigentlich im Geo, ist eher ein Branding-Kanal. Also du verfolgst ganz andere Ziele, als du im SEO verfolgt hast. So, und wenn du halt unterschiedliche Ziele verfolgst und dann teilweise auch noch unterschiedliche Maßnahmen hast, dann kannst du natürlich eine große Überschneidung haben, weil viele Dinge sehr ähnlich sind. Aber du hast schon eine ganz andere strategische Herangehensweise und dann auch eine operative Umsetzung. Da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja.
Aber für mich ist schon das Hauptthema eigentlich, dass es eher ein sehr stark, aktuell sehr starker Branding-Kanal ist. Wenn wir Richtung Agentic Commerce gehen, dann wird da sicherlich auch eine Performance, also wird auch die Performance wichtiger werden. Aber aktuell geht es eigentlich darum, dass du als Marke dort sichtbar bist und weniger eigentlich den Klick sozusagen bekommst, wo du dann eigentlich auch, sag ich mal, Umsätze viel stärker messen konntest, was du eben jetzt aktuell weniger kannst.
Ich bin ja ein Markenmensch und Brandingmensch und für mich ist es auch eine Brandingfrage. Und wenn ich nach einem Dienstleister suchen würde oder Unterstützung, dann würde ich schon auch gar nicht mehr nach SEO-Agenturen suchen. Also für mich war das dann auch so ein, ja, man kann ganz viel über den Begriff diskutieren und braucht man jetzt einen neuen Begriff. Ich glaube, dass am Ende auch eine Branding-Frage ist, ob die Kunden, die gerade Hilfe brauchen, dann noch nach SEO suchen oder ob die nicht sagen, ich brauche ja jemand, der bei mir, der für mich KI-Optimierung, nenne ich es jetzt mal so, macht, ja, oder KI-Suchmaschinen-Optimierung und dann, glaube ich, kann man mit dem falschen Branding oder einem traditionellen Branding vielleicht auch Probleme haben. Und ihr seid eine Agentur, ihr verkauft jetzt wahrscheinlich SEO und Geo oder wie macht ihr das?
Ja, genau. Also beides sind sozusagen Dienstleistungen, die wir anbieten und im Optimalfall würden wir natürlich beides miteinander kombinieren. Wenn man sich jetzt aber den Markt draußen anschaut, dann muss man schon sagen, dass jetzt gerade große Marken, wenn die Pitches ausschreiben, dann haben die zum Teil eine SEO-Agentur und schreiben separat für eine Geo-Agentur aus. Das ist natürlich dann in der Zusammenarbeit, würde ich sagen, ist der Vorteil eigentlich immer, wenn du beides zusammen hast, weil du eben, wie gesagt, große Überschneidungen hast, gerade so im technischen und im Content-Bereich. Aber dadurch sieht man so ein bisschen, wie die Marken aktuell denken. Also ne, sie trennen das sehr stark und das ist nicht das, weil wir das sagen, sondern sie machen sich da wahrscheinlich schon sehr stark selber auch Gedanken und sehen da halt auch schon die Unterschiede. Und was man halt auch noch sieht, ist, dass jetzt so gewisse Marketingabteilung wie jetzt PR und Comms dieses Thema auch sehr stark für sich ownen. Das heißt also, eine PR und eine Comms-Agentur, PR und Comms-Abteilung fängt auch an, uns zu beauftragen. So. Mhm. Und das wäre zu SEO, zu reinen SEO-Zeiten wäre das niemals passiert. Aber du siehst halt, dass diese Überschneidungen, die hatten wir eigentlich früher sehr stark beim SEO auch schon. Aber beim Geo wird es halt noch stärker, weil es eben mehr ein Branding-Kanal ist und sehr wichtig ist, wie wirst du als Marke in den KI-Systemen wahrgenommen? Ne? Wie verstehen die dich? Wie nehmen die dich wahr und so weiter? Und dementsprechend finde ich schon, dass der Begrifflichkeiten da auch schon gerechtfertigt sind, ne? Weil du einfach eine ganz andere Schnittmenge mittlerweile hast.
Du hast es schon angesprochen, du hast gesagt, es ist mehr ein Branding-Kanal. Du hast gesagt, früher hätte das anders stattgefunden, ihr wärt, PR wäre nicht zu euch gekommen. Ja. Was beeinflusst denn dann Geo überhaupt? Also was kann überhaupt dazu führen, dass ich mit meiner Marke, jetzt nehmen wir mal die Media Company, Spredia oder so, oder mit meinem Podcast oder auch als Personal Brand, wie komme ich denn überhaupt dann in eine KI-Suchmaschine rein? Wann werde ich überhaupt, also was beeinflusst überhaupt die Ergebnisse?
Ja, also ich glaube, wir müssen einmal ein bisschen unterscheiden. Also wir unterscheiden zwischen jetzt dem klassischen KI-Chatbot, ChatGPT, und sagen wir mal einer KI-Suchmaschine wie zum Beispiel Perplexity oder Google, wenn wir die AI-Reviews oder den AI-Mode haben.
Vielleicht ganz kurz dazu, für alle, die dann noch nicht den Unterschied so gut kennen. Die AI-Overviews, willst du nochmal darauf eingehen, wo die sind?
Können wir machen. Also wenn du jetzt in der klassischen Google-Suchleiste eine Frage stellst, irgendwie, was ist eine Risikolebensversicherung, dann fängt jetzt halt an, Google direkt die Antworten zusammenzufassen, die sie sich von Webseiten sozusagen ziehen und geben dir eine erste Zusammenfassung. So, und normalerweise, früher hattest du halt klassisch 10 Blue Links bekommen und musstest dir dann sozusagen das Ergebnis aussuchen, wo du raufklickst. Und jetzt bekommst du aber die Antwort schon direkt in Google. Das ist das, was du gesagt hast mit Zero Clicks. Du musst sozusagen nicht mehr Google verlassen, um die Antwort zu bekommen. Genau. Und das wurde in Deutschland letztes Jahr Ende März eingeführt. Und das hat halt zu starken Traffic-Verlusten geführt. Genau. Und der AI-Mode ist quasi direkt ein Chatbot in Google, den du jetzt in Deutschland nennt es sich KI-Modus, den du quasi ja auch in der Suchleiste aktivieren kannst. Oder wenn du AI-Review eine Antwort bekommst, dann kannst du direkt auch sagen, ich will jetzt weiter chatten, und dann kommst du in den AI-Mode rüber und kannst dann da mit dem Chatbot wie in ChatGPT oder in Gemini quasi kommunizieren und chatten.
Es sieht dann auch mehr so aus wie in einem ChatGPT.
Genau.
Von der Oberfläche.
Ja, genau. Und wir müssen halt sozusagen unterscheiden zwischen den beiden Systemen, weil, sagen wir mal, bei Google ist es eher so, die haben einen klassischen Index, ziehen sich quasi die Daten der Webseiten zusammen und geben dann eine Zusammenfassung. Mhm. Wenn wir jetzt ChatGPT haben, die haben halt keinen eigenen Index, die haben halt ein Sprachmodell im Hintergrund, was sie sozusagen heranziehen und generieren da im Regelfall eine Antwort, eine synthetische Antwort. Und wenn sie aber einen Schwellenwert überschreiten, wo sie sich nicht sicher sind, dass sie eine wahrscheinlich richtige Antwort geben, dann fangen sie an, auf externe Datenquellen zuzugreifen. Also sozusagen die Herangehensweise ist eine andere. Google hat schon Daten, fasst sie zusammen, mhm, und ChatGPT denkt sich Sachen aus über das Sprachmodell und greift optional auf externe Datenquellen zu. So, und wenn wir jetzt sagen, wie wollen wir optimieren, dann müssen wir zum einen erstmal unterscheiden, will ich optimieren, dass ich in dieses Sprachmodell, also wenn wir jetzt bei ChatGPT sind, will ich quasi in GPT 5.2 rein oder will ich bei Gemini in irgendwie Gemini 3.5 rein, dann sind es unterschiedliche Herangehensweisen, oder will ich quasi beim Grounding, also wenn es auf externe Datenquellen zugegriffen wird, will ich sozusagen da eine Relevanz haben. So, und wenn wir jetzt so um das reine Sprachmodell, also will ich ins Sprachmodell reinkommen, dann sind eben wichtig, in die Trainingsdaten reinzukommen. Das heißt also, wie werden diese Sprachmodelle trainiert? Und da gibt es aktuell nicht mehr so die offiziellen Studien und Zahlen zu. Es gab aber bei früheren GPT-Modellen kam so ein bisschen raus, was halt da relevant ist. Und das ist zum einen der Common Crawl, also so ein Spiegelbild des Webs. Das heißt, wenn du viel im Web vertreten bist, wirst auch viel deine Marke sozusagen ausgelesen. Mhm. Du hast sowas wie Wikipedia, war sehr stark, was da angezogen wurde. Reddit ist, glaube ich, relativ bekannt, die ihre Trainingsdaten an Google unter anderem verkauft haben. Aber eben doch so eine Sachen wie große Publisher. Also wenn du jetzt in der New York Times oder in der Bild oder so, wenn du da regelmäßig drin bist, dann hat deine Marke auch eine Relevanz in diesen klassischen Trainingsdaten. So, das heißt also, wenn du dort gefunden werden willst, musst du gucken, dass du eigentlich auf diesen Plattformen oder halt viel im Web vertreten bist. Und wenn du jetzt aber sagst, du willst sozusagen für das Grounding, also für das Heranziehen von externen Quellen optimieren, dann hast du halt auch unterschiedliche Maßnahmen. Also zum einen muss deine Technik sauber sein, dass deine Inhalte ausgelesen werden können. Das ist gerade bei ChatGPT noch viel relevanter, weil die Probleme haben, zum Beispiel mit JavaScript Inhalte auszulesen. Google ist da schon viel weiter und kann das recht gut. Aber wenn jetzt, sag ich mal, Seiten voll mit JavaScript gemacht sind, dann können die deine Inhalte nicht auslesen. Das heißt, du musst also technische Voraussetzungen schaffen, dass die KI-Systeme oder halt auch Google deine Webseite, deine Daten gut auslesen können. Das ist eine Voraussetzung. Dann muss natürlich dein Content AI-ready sein. Das heißt also, der muss so aufbereitet sein, dass die KI das gut lesen kann.
Also gut strukturiert.
Gut strukturiert. Man spricht jetzt ja von Chunks, also dass man es, dass man jetzt wie nicht eine reine Textwüste hat. Das hatten wir aber auch schon immer, dass du Zwischenüberschriften hast, dass du zusammenfasst am Anfang und am Ende machst, dass du Bilder mit reingibst, dass du konkret direkt eigentlich Fragen stellst und die Antwort eigentlich mitgibst. So gibt es unterschiedliche Themen, die du da noch beachten kannst. Der Content muss sehr aktuell sein. Es gibt so Studien aus dem letzten Jahr, dass zum Beispiel bei ChatGPT, ich glaube, 60% der Quellen, die genannt wurden, aus 2025 waren. Das heißt also, wenn du irgendwie Inhalte noch von 22, 23, 24 hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zitiert werden, viel geringer, als wenn du deine wichtigsten Seiten immer aktuell hältst. Ja, und dann haben wir noch so das dritte Thema und das ist halt dann alles, was...
Zu der Aktualität, ist es bei Social Media genauso? Also werden neue Posts, ich beschäftige mich ganz viel auch immer mit wie viel Einwirkung hat mein LinkedIn auf Suchergebnisse. Ich weiß, dass LinkedIn auch zitiert wird.
Ja.
Und da habe ich mich auch gefragt, was wird davon noch gecrawlt oder irgendwie mit einbezogen? Und es ist, wenn ich viel poste, bin ich immer viel aktuell.
Ja.
Kann ich damit das beeinflussen?
Ja, würde ich schon sagen, dass das natürlich, also der Inhalt muss natürlich passen zu der Frage oder zu dem Prompt, was du quasi eingibst. Aber genau darauf wollte ich gerade hinaus. Also wir haben ja quasi, der dritte Teil ist quasi Drittquellen. Das heißt also, in ChatGPT werden Markennamen oft über Drittquellen zitiert. Also gibt es auch so Studien von AirOps, glaube ich, aus 2025, die gesagt haben, wenn so Markennennungen kommen, dann werden die zu 85% von Drittquellen zitiert. Das heißt also, sehr, sehr wichtig, wenn es um deine Marke geht, dass du quasi auf Drittplattformen stattfindest. Und da ist halt unter anderem, wie du gerade schon gesagt hast, LinkedIn, gerade im B2B-Bereich ein wichtiges Thema. Und auch da werden natürlich schon eher die aktuellen Quellen herangezogen, als wenn du jetzt irgendwie, macht ja auch total Sinn, wenn du jetzt sagst, was sind die, weiß nicht, Top 10 ERP-Software-Unternehmen, dann macht halt keinen Sinn, irgendwie einen LinkedIn-Beitrag von 2021 zu zitieren, weil du vielleicht schon gar kein Unternehmen mehr hast oder jetzt Unternehmen mittlerweile, keine Ahnung, dazugekommen sind durch das ganze KI-Thema. Das heißt also, auch da macht natürlich total Sinn, aktuellen Content zu haben.
Ja, also vor allen Dingen, wenn es um, ich glaube, so Recherche zu Produkten geht, das ist, wahrscheinlich ergibt es wenig Sinn für LLMs, diese Informationen zu verwerten.
Ja.
Ich glaube, so, wenn es um irgendwie historische Daten geht, die man, keine Ahnung, wann wurden die Pyramiden erbaut oder so, ne? Dann ist es wahrscheinlich egal, aber scheinbar ist es so, dass Aktualität auf jeden Fall ein großer Vorteilsfaktor ist.
Absolut, ja.
Also ich hatte eben LinkedIn genannt, weil ich komme immer auf LinkedIn zurück, weil es weiß wahrscheinlich, LinkedIn ist für mich so mein Portal. Da bin ich aktiv, natürlich auch gerade mit jetzt als Mediencompany mache ich auch viele andere Dinge und bin jetzt mal gespannt, was du mir noch nennen kannst als gute Möglichkeiten, sichtbar zu sein außerhalb von LinkedIn und dann wahrscheinlich generell Social Media.
Ja, also genau, du hast, also LinkedIn wird häufig als Quellen in gewissen Branchen herangezogen oder auch im gewissen Dienstleistungsbereich, also eher im B2B-Bereich als im B2C-Bereich. Dann hast du, klar, Reddit hatten wir gerade schon genannt, Wikipedia, die quasi auch für die Trainingsdaten sehr wichtig sind, aber die werden halt auch oft herangezogen. Dann haben wir solche Themen wie Listicles oder Tests oder Vergleiche, die sehr oft von Publishern herangezogen werden. Da hast du teilweise auch so Affiliate, so eine kleine Renaissance, die auch Produktvergleiche machen, ob die jetzt immer hochwertig sind oder nicht, aber sie werden aktuell sehr oft herangezogen.
Ja, das war ja auch oft ein Business früher, ne? Also irgendwelche Affiliate-Seiten hochzusehen mit die Top 10 für irgendwas und ob dahinter jetzt wirklich ein guter Test steckt oder nicht. Dazu habe ich zu Listicles habe ich aber auch noch eine Frage, weil ich gehört habe, dass man auch sozusagen sein eigenes Listicle schreiben kann. Also ich könnte jetzt im Values and Ventures Blog die Top 10 Podcasts vielleicht auch mal aufführen.
Ja.
Und dann ist halt Values and Ventures der beste Entrepreneurship Podcast. Damit kann man sogar manchmal ganz vorne landen.
Ja, wir haben das sogar getestet bei uns, haben das für 2 Monate mal gemacht und haben gesagt, was sind die besten Geo-Agenturen und haben dann, also zum einen Konkurrenten von uns da natürlich genannt, aber auch eine alte Agentur, die es gar nicht mehr gibt. Und ChatGPT hat das 1:1 zitiert, also auch die alte Agentur, die schon liquidiert wurde oder gar nicht mehr da ist. Genau, und uns, wir haben dann irgendwie eine Sichtbarkeit irgendwie auf diesem Thema beste Geo-Agentur gehabt, irgendwie von 40% oder so, also das bei den meisten Prompts in dem Bereich für total sichtbar waren. Dann haben wir das wieder rausgenommen, weil wir natürlich jetzt diese Methode nicht für uns anwenden wollten, langfristig, und haben gesehen, wie die Sichtbarkeit dann auch direkt wieder runtergegangen ist. Also sowohl eigene Listicles als auch Fremdlisticles funktionieren sehr gut, wobei man auch sagen muss, dass gerade diese Self-Hosted Listicles, dass die, also Google schon gesagt hat, sie strafen das ab. Und es gibt so SaaS-Unternehmen, die haben das auch ein bisschen übertrieben in den USA. Die haben halt wirklich zu allem die besten Listen gemacht.
Jetzt für Geo?
Nee, für sich selber, genau. Also haben es auf ihrer eigenen Seite sozusagen gehostet und die wurden jetzt von Google auch abgestraft.
Okay.
Also ich glaube, wenn man das übertreibt, dann macht es keinen Sinn. Ich glaube, was halt schon Sinn macht, sich zu überlegen, für meine Marke, gibt es denn wirklich Tests, Stiftung Warentest, seriöse vielleicht Auszeichnungen oder Awards, die man gewonnen hat? So, dann kannst du natürlich das schon nutzen und sagen, hey, was sind irgendwie die best ausgezeichnetsten Unternehmen in dem und dem Bereich? So, und dann kannst du natürlich das auch schreiben und dich nennen, weil ja jemand externes sozusagen diesen Test oder diese Auszeichnung sozusagen für dich gemacht hat. So, dann kann man das natürlich auch seriös machen und ohne, dass man jetzt sagt, man spammt und denkt sich jetzt irgendwas aus.
Ich benutze in der Suche das, oder wenn ich KI-Chats benutze, kriege ich manchmal ein Ergebnis und bin dann nicht zufrieden, weil ich wollte Recherche betreiben und dann kriege ich einen Instagram-Post und das wird als Quelle herangezogen. Weil ich gucke sehr oft auf die Quellen und dann stelle ich meine Frage anders. Dann sage ich auch, bitte nenne nur seriöse Medien. Wenn ich jetzt für irgendwas recherchiere oder will auch nochmal für meinen Post zu vielleicht digitaler Souveränität, will ich mich nochmal rückversichern, dass ich da nichts sage, was nicht stimmt. Oder findest du dazu, hat es so stattgefunden, kannst du mir Quellen nennen und dann möchte ich nicht, dass jemand, möchte ich nicht einen LinkedIn-Post, weil vom LinkedIn-Post muss ich wieder irgendwo hin, sondern ich möchte dann wirklich, dann soll das für mich schon, ich schreibe dann auch wirklich rein, seriöse Mainstream-Media und dann verbessern sich sofort die Ergebnisse. Ich denke mal, dass es irgendwann vielleicht auch einfach Standard wird, ne? Dass dann man nicht mit der Hinz- und Kunst-Seite, die man vorgestern ins Leben gerufen hat, es hat ja, Google hat ja auch, gibt ja auch eine Domain-Autorität oder beachtet die auch, dass man nicht plötzlich irgendwie eine Seite hochzieht, die seit gestern steht und dann sagt, das ist jetzt die Drittquelle, die mir meine Autorität gibt.
Also aktuell ist es noch leider so. Also leider muss man dann wahrscheinlich auch manchmal sagen, weil wirklich halt irgendwie Seiten oder Marken, die halt irgendwie, die du gar nicht kanntest, dass die halt auf einmal dann mit so einem Self-Listicles dann wirklich sagen, sie kommen dann bei ChatGPT und sowas rein. Genau, also wenn man so eine Abkürzung haben will, dann glaube ich, ist das ein kurzfristiges Thema, womit man Erfolg haben kann. Langfristig bin ich fest von überzeugt, wird das nicht standhalten. Und mich wundert das teilweise auch, dass solche Sachen selbst in AI-Reviews zum Beispiel herangezogen werden.
Unverständlich, ne? Eigentlich mit der Erfahrung, die Google hat.
Ja. Und wir hatten selber auch noch einen Test gemacht auf Drittseiten. Wir hatten Matthäus, der trinkt gerne Matcha-Tee. Und dann haben wir uns eine Marke ausgedacht, die nennt sich Matcha-Theos. Die gibt es aber gar nicht. Und dann haben wir externe Listicles gemacht auf Newsseite und haben sozusagen mit denen zusammengearbeitet, weil wir einen Test mit denen machen wollten. Und dann haben wir uns natürlich nicht auf Position 1 gesetzt, aber auf Position 2 und haben gesagt, es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Tee. Und dann haben uns in der Tat zum Beispiel AI-Reviews extrem stark zitiert oder genannt. Also das heißt, wenn du gefragt hast, was der beste Matcha-Tee, nennen wir da, wie man Preis-Leistungs-Sieger, und dann wurden wir sozusagen mit Matcha-Teos da genannt. Wir hatten keine eigene Webseite, wir haben kein Produkt, gar nichts gehabt. So. Und wurden halt dann von unterschiedlichen Systemen unterschiedlich stark schon genannt, aber es hat auf jeden Fall übergreifend funktioniert. Und das war schon ein bisschen auch erschreckend für uns, dass du quasi ohne Produkt, ohne Bewertung, ohne Webseite, dass du einfach so genannt wirst von den KI-Systemen.
Ja, zwei spannende Aspekte. Zum einen ist es auch ein bisschen unterhaltsam, dass dieses Black Hat SEO, dass man jetzt wieder diesen ganzen Quatsch machen kann. Ja. Also alles, was, weiß nicht, ob Keyword Stuffing auch funktioniert oder sonst was, aber diese ganzen Sachen, also ich weiß mal, oder weißer Text auf weiß.
Ja, haben wir auch getestet mit dem Büro in New York.
Habe ich, glaube ich, nochmal in eurem Buch gelesen.
Ja,
genau. Ja. Also diesen ganzen Quatsch, den sich Leute irgendwann mal ausgedacht haben, der geht jetzt wieder. Das ist das eine, aber das andere, was du gerade erwähnt hast, was eigentlich total spannend ist. In Deutschland war ja lange, oder ist auch, wenn man an SEO denkt, das ist ja eigentlich Optimierung für Google, was in anderen Ländern gar nicht immer so ist oder gewesen ist. Ja. Der Split ist je nach Region eigentlich anders. In Deutschland verstehen wir eigentlich immer darunter für Google. Jetzt hast du aber schon mehrfach genannt, dass die KI-Chats unterschiedlich reagieren und es ist viel fragmentierter auch.
Ja.
Und ich hätte jetzt sogar so ein bisschen angenommen, dass die eigentlich alle so ein bisschen gleich funktionieren. Du sagst, es gibt aber definitiv Unterschiede.
Ja, extrem. Also jetzt bei den Matcha-Teos, ich weiß nicht mehr genau, welches System es war. Es kann sogar dann sein, dass ChatGPT, die haben uns kaum zum Beispiel in dem Fall zitiert, irgendwie nur so 2-3% Sichtbarkeit gehabt. Und AI-Reviews war extrem sichtbar, also eher so bei 70-80%. Also je nachdem, deswegen, wenn wir uns vielleicht gleich noch so ein bisschen über strategische Themen unterhalten, wie geht man überhaupt vor? Sollte ich mir schon Gedanken machen, wo findet meine Zielgruppe überhaupt statt und welches System will ich eigentlich optimieren? Weil du schon siehst, dass jedes System auch so ein bisschen Eigenheiten hat und andere Quellen zitiert oder Dinge heranzieht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? Du hast also die KI-Suchmaschinen, klassische Suchmaschine Google, die dann AI nutzt, oder du hast halt ChatGPT, die eigentlich ein Sprachmodell haben und dann quasi externe Quellen heranruft. So, und deswegen hast du schon auch eine unterschiedliche Vorgehensweise, wie du die ganzen Themen halt optimierst.
Du hast Listicles genannt. Über Social haben wir schon kurz gesprochen. Ja. Gibt es noch irgendeine Quelle, die man noch hinzufügen müsste?
Also was auf jeden Fall auch erstaunlicherweise sehr gut funktioniert, sind Advertorials. Also wenn du sozusagen jetzt in starken Brandseiten, also ich sag jetzt mal irgendwie FAZ haben wir Dinge getestet, Fokus oder so. Wenn du da anfängst, Advertorials zu schalten und dort für ein gewisses Thema, also für einen gewissen Prompt oder transaktionalen Bereich, sagst irgendwie, was ist die beste Marke dafür oder ist die Marke darin gut, dann werden erstaunlicherweise auch, funktioniert es sehr gut, dass Advertorial-Quellen sozusagen zitiert werden, insbesondere auch bei ChatGPT. Und da haben wir schon für Kunden sehr gute Erfolge erzielt. Ist für mich halt auch die Frage, ist das eher ein temporäres Thema? Weil eigentlich jetzt aus meiner Sicht, wenn du jetzt irgendwie eine transaktionale Frage hast, dann sollte eigentlich kein Werbeartikel dafür herangezogen werden, sondern schon ähnlich wie bei den Listicles irgendwie was, was halt irgendwie auch fundiert ist oder Hintergrund hat. Aber aktuell können wir sehen, also können wir sehr gut und sehr schnell auch damit ChatGPT und Co. beeinflussen.
Ja, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, traditionelle Suchmaschinen werden da Unterschiede sicherlich machen und das erkennen können, oder ist es...
Also Google hat jetzt in der klassischen, wenn du jetzt irgendwie gesagt hast, was ist irgendwie die keine beste Autoversicherung oder so, ja? Dann wirst du da niemals ein Advertorial gesehen haben.
Okay.
Aber wenn du jetzt, wenn jetzt eine Versicherung, so was wir auch gesehen haben, dann irgendwie zu diesem Thema ein Advertorial macht, dann siehst du, dass es halt auch herangezogen wird. So. Und ansonsten hast du eigentlich Advertorials nur in den Rankings gesehen, wenn du jetzt irgendwie eine Brandanfrage gestellt hast. Also, keine Ahnung, ist die DEVK ein guter Kfz-Versicherer? Und wenn es halt nichts dazu gab, dann siehst du, dann wird erstmal klassisch deine Webseite zitiert und irgendwann kann dann auf 3, 4 oder so, kann dann auch ein Advertorial zitiert werden. Aber normalerweise wird halt keine Werbung zitiert für eine Anfrage zu Google. So, und das ist halt schon überraschend, dass das jetzt gerade so auch wieder eine Renaissance eigentlich erlebt, dass du wirklich bewusster Dinge auch mit optimieren kannst. Machen viele auch SEO- und Geo-Agenturen, ist halt super krass, dass dann teilweise auch sowas wie Unternehmen.handelsblatt, da hast du dann eigentlich nur Advertorials drauf und dann sagen dann hier beste Geo-Agentur oder beste, keine Ahnung, Social Media Paid Agentur, und die Sachen werden zum teilweise auch sehr stark herangezogen und du siehst halt immer eine Anzeige drüber und es scheinen halt ChatGPT und Co. halt nicht auslesen zu können oder nicht erkennen zu können, dass es halt bezahlte Werbung ist.
Und also sehen wir jetzt sogar einen Markt, der profitiert von KI-Suchmaschinen, weil eigentlich Advertorials hochgepusht werden.
Ja, würde ich sagen. Also ist ein starkes Thema jetzt für Geo. Ja, Moment.
Ja, im Moment. Ja. Sehr spannend. Und du hattest vorhin kurz Reddit erwähnt.
Ja.
Foren auch wahrscheinlich eine sehr wichtige Quelle, weil User-Generated Content.
Ja, also genau, und weil es halt sehr stark auch bevorzugt wird, eben von insbesondere von Google, weil die von denen die Trainingsdaten kaufen, zur Verfügung gestellt bekommen. Und aber ich würde sagen, Reddit ist auch nicht das Heilmittel. Ne? Also man muss sich das schon sehr stark auf Branchenebene angucken. Und das wird halt für gewisse Themen wird es halt stärker herangezogen, wo halt eine Meinung von Usern zum Beispiel relevant ist. Ja? Also ich habe es jetzt auch im Versicherungsbereich gesehen, für eine Krankenversicherung zum Beispiel so, kann mir einer eine private Krankenversicherung empfehlen für ich bin so und so. So, und dann kommen halt Nutzer und sagen, ich bin da sehr zufrieden. So, und dann kommen halt so eine Sachen, werden halt auch herangezogen. Aber man muss schon sagen, dass jetzt irgendwie in vielen Bereichen du es auch gar nicht siehst. Und dementsprechend ist es halt sehr individuell auf Branche und auf Business-Ebene bezogen, ob Reddit eine Relevanz hat oder nicht. Also pauschal zu sagen, mach jetzt irgendwie einen LinkedIn-Artikel, mach Reddit und mach einen Wikipedia-Post oder so, das funktioniert halt nicht. Also ist schon sehr, sehr individuell, was herangezogen wird.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, für wen was wahrscheinlich gut funktionieren könnte. Und dann auch dann gibt es sicherlich noch Abspaltungen. Wenn es so wichtig ist, überall erwähnt zu werden, du hast ja schon gesagt, es ist mehr so ein PR-Awareness-Branding-Thema. Mhm. Und man in KI-Suchmaschinen aber nicht mehr so die Klicks kriegt. Wie wichtig ist es aber trotzdem, Links zu haben, die zu einer Webseite führen? Hat das irgendeinen Einfluss, wenn ich irgendwo nicht nur genannt werde, sondern auf meine Seite verlinkt wird?
Also du hast ja, wenn wir jetzt ChatGPT bleiben, dann hast du ja kleine Citations in der Mitte, wo du sozusagen zitiert wirst. So, es gibt jetzt so, wenn du so die Branche anguckst, dann bekommt man eigentlich so aus den KI-Systemen nicht mehr als 1% an Traffic. So, das ist eigentlich, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir haben. Und warum ist es so? Also zum einen bei den ganzen informationalen Themen, die wir jetzt gesagt haben, ne, was irgendwie der Unterschied zwischen Kur und Reha oder so, da haben ja früher Leute im oberen Funnel halt sehr viel Traffic für bekommen. Also eigentlich immer, wofür sich deine Zielgruppe interessiert, hast du probiert, Inhalte zu erstellen. Dafür haben wir Klicks bekommen. Und wenn es dann dazu kam, zu sagen, ich will jetzt eine Reha oder eine Kur machen, dann musstest du dir halt eine Klinik aussuchen. So, und wenn du halt vorher schon auf einer Klinikseite warst, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, weiß nicht, 1%, dass du dann auch diese Nutzer auch konvertieren. So, und jetzt haben wir in ChatGPT, wenn du diese Frage stellst, bekommst du weder eine Markennennung noch eine Zitierung. Das heißt also, die Klicks fallen halt komplett weg. So. Und wenn du jetzt aber eine Zitierung hast, das ist das, was ich vorhin schon sagte, dann werden oftmals für solche Sachen eher Drittquellen zitiert und weniger deine eigene Marke. Wenn aber deine Marke zitiert wird, dann kann natürlich auch schon sein, dass dann weitergeklickt wird, und das ist natürlich auch schön, wenn die Nutzer und Nutzerinnen dann direkt auf deine Seite kommen. Was passiert aber, wenn es nicht ist und deine Marke wird nur genannt, dann ist es halt so, dass die Leute jetzt zu Google gehen, geben die Marke ein und wollen dann auf die Webseite kommen oder gehen halt direkt zur Webseite auf die Marke. Das heißt also, im Normalfall müsste man eigentlich einen Anstieg bei den ganzen Direct Traffic oder im Organic-Bereich eigentlich sehen, weil die Leute halt anfangen sozusagen jetzt, ne, du kriegst die Markennennung, du hast keinen direkten Link zu der Webseite, wo du dann eigentlich hin willst, zu dem Produkt oder zu der Dienstleistung. Was machst du? Gehst zu Google oder gehst direkt zu der Marke und gibst es halt ein. Das heißt, dadurch, dass die Links so stark versteckt sind oder so klein sind oder teilweise eben von Drittquellen sind, fangen halt die Leute an, dann wieder in Google einzugeben und dann direkt zur Marke zu gehen.
Also bei Perplexity habe ich den Eindruck, dass es mir ganz oft die wirklich direkte Links zu Produkten gibt, also zu Marken selbst. Also wo ich dann irgendwie jetzt brauche eine Kameratasche und so, ne, dann gebe ich ein, was ich brauche, und dann gibt es, je nachdem, wie man die Anfrage stellt, ne, ich frage dann auch oft nach Tabellen, sodass es mir mit Preisvergleich und so alles rausgibt. Und dann sind da schon oft die direkten Produktlinks drin, aber natürlich, wenn man jetzt auf einer Drittseite genannt wird, dass dann da jemand klickt, wäre es natürlich auch gut, dann nochmal. Also die Links, ist trotzdem vorteilhaft, auf Links zu setzen.
Also wir muss ja gucken zwischen intern und extern. Also jetzt, wenn ChatGPT rausverlinkt, ist natürlich schön, wenn du einen Link bekommst oder die Citation bekommst, ne, und dann, dass wir die Leute dann hinklicken können. Aber es hat jetzt irgendwie keinen großen Effekt. So anders wäre natürlich jetzt, wenn du sagst, du willst halt irgendwie, wenn wir das Thema jetzt irgendwie Backlinks oder sowas haben. Das war ja im SEO früher sehr stark, sehr relevant. Jetzt reicht es aber in Listicles zum Beispiel eine Mention zu haben. Auf der anderen Seite ist halt so, dass ChatGPT zum Beispiel sehr stark auch die SERPs scraped von Google und von Bing, weil sie eben am eigenen Index arbeiten, aber offiziell zumindest noch keinen haben. Das heißt also, wenn du in Google oder in Bing halt besser rankst und weiter oben bist, ist die Wahrscheinlichkeit sozusagen auch höher, dass du zitiert wirst von ChatGPT in dem Beispiel. So, das heißt also, indirekt hätten Backlinks in dem Fall auch noch eine Wichtigkeit, aber nicht mehr so stark, wie wir es eigentlich früher im SEO hatten.
Ich versuche jetzt sozusagen, dich ein bisschen anzuzapfen für mich als Gründer und einer mit Startup. Und ich habe ja gerade das Media-Label Spredia ins Leben gerufen. Und das ist natürlich ein unbeschriebenes Blatt. Und wenn ich jetzt hier gerade bootstrappe und auch ohne Investoren arbeite, sind meine Ressourcen ein bisschen begrenzt. Ja. Frage ich mich natürlich, was kann ich machen? Ich bin jetzt ein Medium, also das ist schon mal ganz gut, da kann man für Sichtbarkeit sorgen. Aber was rätst du mir? All in, jetzt Geo, komm, gib Vollgas. Du musst eine KI-Suchmaschine sein, oder glaubst du, ich sollte ein bisschen diversifizieren? Was rätst du jemandem wie mir, der jetzt zum Beispiel ein Media-Label bekannter machen möchte?
Ja, also ich würde sagen, dass ich würde auf keinen Fall irgendwie zu 100% dein Marketing-Budget oder deine Zeit in Geo stecken. So, ich glaube, wir haben ja gerade schon ganz viele Sachen gesehen, die sozusagen Impact haben auf Geo. So, und ich glaube halt, wenn du kein großes Budget hast, dann würde ich eher sagen, diese Themen, du bist jetzt ja eher im B2B-Bereich tätig. Das heißt, also man muss schon nochmal unterscheiden, bist du im B2B oder im B2C-Bereich. Aber ich würde halt eher jetzt am Anfang sagen, dass halt so diese Themen Thought Leadership, ne, Social Media, dass du guckst eigentlich, wo ist deine Zielgruppe vertreten? Also wo sind, sag ich mal, die Entscheider, die was mit dir zusammen machen wollen? Wo sind die? So, sind die in Podcasts, sind die auf LinkedIn, sind die auf YouTube? Weiß nicht, sind die auch auf Google oder in ChatGPT unterwegs, die sich dann halt fragen so. Und ich glaube halt, dass viele Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, also zu sagen, geh in Podcast rein, mach LinkedIn, mach Vorträge, mach Fachartikel zum Beispiel. So, das sind alles Themen, die halt herangezogen werden für Geo, die quasi indirekten Fokus haben. Ich glaube, würde ich jetzt sagen, solltest du jetzt irgendwie von vorne bis hinten eine Geostrategie ausarbeiten, wäre, glaube ich, aktuell nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich glaube schon, dass viele Maßnahmen, die ich gut finden würde, jetzt in dem Bereich sehr einen indirekten Impact auf Geo hätten.
Ja, also in dem Sinne intuitiv Dinge, die ich sowieso schon gemacht habe. Also ich baue ja sehr viel Thought Leadership durch LinkedIn auf. Mhm. Funktioniert, glaube ich, schon mal gut. Ich merke auch, dass meine eigenen Seiten, ich habe ja ein Newsletter für Spredia als auch für Values and Ventures, was gleichzeitig, der wird gespiegelt dann im Blog als Artikel. Ich wollte es übrigens erst gated machen, ne? Also ich wollte meinen Newsletter eigentlich gegated machen, und dann wollte ich das auch bei Spredia, also Spredia nicht, Values and Ventures schon, weil das ist so behind the scenes, wie wir Studio bauen und alles. Dachte ich so, ja, nee, da müssen die Leute sich schon anmelden, damit sie es sehen können. Dann dachte ich, ach, ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen so laufen, Und erstmal damit Leute, die darauf kommen, überhaupt mehr von mir verstehen. Aber ich dachte vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man am Anfang steht, das nicht zu gelten, weil ich sonst ja auch KI-Suchmaschinen gar keine Informationen darüber gebe, was ich hier baue und meine Geschichten erzähle. Und dann kann das ja irgendwie, also ich füttere die dann ja mehr mit meiner Persönlichkeit und Values and Ventures als Podcast.
Ja, also klar, du musst natürlich Informationen zur Verfügung stellen. Webseite wäre natürlich immer ein Thema, was du haben musst. Und du musst natürlich auch immer über deine Dienstleistung, über dein Produkt und was auch immer sprechen, so damit du überhaupt irgendwie gefunden werden kannst bei Google oder eben ausgelesen werden kannst von den KI-Systemen. So. Von daher würde ich halt immer, sag ich mal, die Webseite ist natürlich immer ein Thema, wo du natürlich Nutzer oder potenzielle Kunden von dir, die quasi auf dich zukommen. Aber gleichzeitig ist da halt auch wieder ein gutes Produkt wichtig, Bewertung wichtig, dass du eine Reputation hast, dass du ein Thought Leadership hast. So, dann wird es dir auch immer einfacher fallen, als Marke in Google oder in ChatGPT sozusagen auch zitiert zu werden.
Ja.
Deswegen gehört das natürlich mit dazu. Und ja.
Ich habe gestern, glaube ich, erst gesehen, ich war in meinem Spredia Backend und habe gesehen, dass ich die Seite zu den Dienstleistungen noch gar nicht online gestellt habe.
Ja, ist nicht so gut.
auch weil ich ehrlich gesagt das Produkt eigentlich noch baue. Also ja. Wir sitzen jetzt gerade im Podcast und für mich ist ja Reichweite das Produkt. Ich verkaufe letzten Endes ja Reichweite und Partnerschaften und auch mein Thought Leadership. Aber für Spreenia selbst, für die Media Company, habe ich zum Beispiel noch gar nicht das Angebot verfasst, weil ich noch den Content baue. Denk mir so, aber sollte ich vielleicht jetzt mal langsam machen? Auch wenn ich das Produkt noch launcht, weil jetzt vielleicht schon mal zu füttern, was ist Spreedia und was bietet Spreedia überhaupt? Also nicht nur, was bietet Spreedia so als Medienprodukte, sondern welche Opportunities ergeben sich für Marken, bei mir stattzufinden? Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht formuliert.
Das ehrt dich, aber wenn du irgendwann mal Geld verdienen willst, wäre das meine Empfehlung, auch über deine Dienstleistung zu sprechen.
Ich habe zum Glück zum Beispiel über LinkedIn ja Inbound, ja, und auch über andere Maßnahmen, wie du schon gesagt hast, Thought Leadership auf Bühnen stehen. Das ist zum Beispiel so, wie jetzt auch ein Kundengespräch zustande gekommen ist, weil ich letztes Jahr auf einer Bühne stand. Zum Glück ergeben sich darüber schon viele Dinge, aber du hast natürlich recht, nicht zu vernachlässigen, dass da noch eine andere Welt existiert, die vielleicht mal eingibt. Ich suche nach Möglichkeiten, in Podcasts Werbung zu schalten.
Ja.
Und dann finde ich vielleicht gar nicht statt.
Genau, aber ich glaube, du musst halt schon die Basis haben, um langfristig dort Erfolg zu haben. Ne? Und du willst jetzt nicht irgendwie abkürzen durch Listicles, die vielleicht jetzt gut funktionieren.
Weiß auf weiß wollte ich eigentlich jetzt.
Genau, weiß auf weiß. Genau, also das ist, deswegen musst du natürlich erstmal ein Fundament haben, dass man auch sagt, okay, jetzt wollen wir irgendwie Ben buchen oder wollen halt da irgendwie rein, um die Reichweite quasi zu nutzen. So. Und deswegen ist halt schon wichtig, erstmal ein Fundament zu haben und dann wird es dir auch nachhaltig helfen, gefunden zu werden in den KI-Systemen.
Eine Bitte, schau kurz nach, ob du Values and Ventures abonniert hast. Ich habe die Ambition für dich, die herausragendsten Menschen zu Unternehmertum, Nachhaltigkeit, digitale Souveränität, Diversität und Persönlichkeitsentwicklung zu interviewen. Damit mir das gelingt, muss die Show wachsen. Mir zu helfen kostet dich so gut wie nichts. Tu mir nur diesen einen Gefallen und folge der Show auf Spotify, YouTube oder Apple Podcasts und wir beide gewinnen. Danke und jetzt geht's weiter mit der Show. Was denkst du denn, sind die Fragen, die ich mir stellen sollte, wenn ich anfangen möchte? Wenn ich sage, Geo ist mir jetzt wichtig, ich möchte da jetzt drauf schauen wöchentlich, möchte sehen, dass ich mehr zitiert werde, auftauche. Was für Fragen sollte ich mir stellen? Was sind so wichtige Bausteine, um überhaupt mal loszulegen?
Ja, also grundsätzlich erstmal überlegen, in welchem KI-System will ich stattfinden? Wo ist denn meine Zielgruppe? Also, was wir zum Beispiel sehen, ist, dass im B2B-Bereich, dass wir zum Beispiel Microsoft Copilot eine hohe Relevanz hat. So, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, meine Eltern, die werden sich nicht anfangen, eine ChatGPT-App runterzuladen, die sind halt klassische Google. Das heißt, für die wird halt eher AI-Mode, AI-Overviews eine Relevanz haben. Wenn du jetzt ChatGPT hast, da sind halt eher auch die jungen Leute, die alle sagen, ich nutze jetzt Chatty. So, dann kann halt vielleicht die jungen Leute, die koffeinaffin sind halt eher da. Das heißt also, ich sollte mir erstmal Gedanken machen, in welchem KI-System will ich denn überhaupt stattfinden und wo ist meine Zielgruppe? So, weil das halt schon sehr stark dann auch letztendlich die operative Umsetzung beeinflusst. Dann kann man sich natürlich auch grundsätzlich erstmal Gedanken machen, gibt es denn vielleicht auch KI-Systeme, die ich ausschließen will, wenn ich ein gewisses Geschäftsmodell habe, also zum Beispiel Publisher, die von Klicks leben. So, wenn die natürlich jetzt nur noch meine Infos sich ziehen und dann die Antworten rausgeben, ohne dass ich einen Klick bekomme, wovon ich aber eigentlich mein Business existiert, dann muss man sich letztendlich auch die Frage stellen, will ich denn überhaupt alle KI-Systeme zulassen, meine Informationen sich zu ziehen.
Kann ich einzelne KI-Maschinen ausschließen?
Ja, gezielt? Genau. Also ob sie sich daran halten, ist noch die andere Sache, aber du hast im SEO-Bereich hast du die Robots.txt und da kannst du KI-Systemen verbieten, dass sie deine deine Inhalte auslesen. Es gibt aber genug Beispiele, wo, ich glaube, ein Perplexity war es auch, die sich nicht dran gehalten haben und
die das umgehen können.
Die das umgangen haben, genau, die es halt dann einfach doch gemacht haben. Dann gibt es halt noch so mit Cloudflare auch Möglichkeiten, wo du das Ganze dann trotzdem ausschließen kannst. Genau, aber da gibt es Varianten. Und dann solltest du natürlich grundsätzlich erstmal Gedanken machen über deine Ziele. Also das heißt, wir können eigentlich in Geo unterschiedliche Ziele verfolgen. Also zum einen können wir natürlich alles, was sehr transaktional getrieben ist, also in deinem Fall jetzt zum Beispiel für Prompts relevant zu sein, wie beste Podcast für Unternehmen oder so, ja, oder Unternehmertum oder Zielgruppe Unternehmer. Das ist was anderes, als wenn du sagen würdest, hat Ben einen guten Podcast, so, weil dann bist du sehr stark im Sentiment. Das heißt, willst du eigentlich dein Sentiment beeinflussen, deine Markenwahrnehmung? Also wir können gleich mal ein Beispiel zum Beispiel beim Auto nehmen. Also wenn ich hatte das für einen Vortrag mir angeguckt gehabt, was sind die besten Elektroautos für Familien? Dann werden halt sowas genannt wie Marken wie Tesla, Skoda, VW, ich glaube Hyundai oder so. Aber du siehst zum Beispiel nicht Audi. Wenn du jetzt aber fragst, ist Audi als Familie oder hat Audi ein Familien-Elektroauto, dann sagt die KI, ja, hat es. Und deine eigene Seite oder die Audi-Webseite wird zum Beispiel zitiert. Das heißt also, es ist die Frage, willst du deine eigene Markenwahrnehmung beeinflussen oder willst du transaktional sein? Und dann gibt es noch eine dritte Variante, hat zum Beispiel Audi einen guten Kundenservice? So, und dann kommt dann raus, nee, hat's nicht. Audi hat einen sehr schlechten Kundenservice. Und dann wird halt zum Beispiel Trustpilot zitiert. Und da sind dann irgendwie 1,6 von 5 Sternen vergeben. So, das heißt also, wenn du jetzt Geo machen willst, dann solltest du dir erstmal im Klaren sein, will ich den transaktionalen Bereich beeinflussen? Das heißt also, will ich mehr Leads, mehr Umsatz haben? Will ich meine Markenwahrnehmung beeinflussen? Oder in welchem Sentiment will ich eigentlich darstellen? Also habe ich vielleicht ein schlechtes Sentiment als Auto oder als Versicherung oder was auch immer und will das eigentlich stärker fokussieren. So. Und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wonach geben denn die Leute, was geben denn die Leute ein? Also ich muss mir potenzielle Prompts überlegen. Früher haben wir sehr stark an Keywords gedacht, jetzt denken wir sehr stark in Prompts. So. Und genau, das ist erstmal so die Grundlage, um dann die Fahrtrichtung letztendlich vorzugeben. Und dann muss ich mir natürlich auch noch Gedanken machen, gibt es halt irgendwelche Hindernisse? Haben wir ein ROI? Also das heißt, also was muss ich denn investieren, um dann Output zu kriegen? Also jetzt bei dir, wenn du vielleicht Bootstrap bist und eigentlich nicht die finanziellen Mittel hast, so ist dann Geo der richtige Kanal oder muss ich da nicht eigentlich einen sehr hohen Aufwand betreiben, um das letztlich umzusetzen? So. Und die Fragen solltest du dir strategisch erstmal stellen. So, und wenn du die beantwortet hast, dann geht es halt dahin, dass man sagt, jetzt fängt man erstmal an, einen Status quo festzulegen. Da gibt es halt jetzt viele, viele Tools, KI-Tools, Peak AI, in Otterly, in RankScale, womit du quasi sehr detailliert dir Prompts angucken kannst und gucken kannst, wie finde ich dort statt. Und dann hast du natürlich auch so klassische Tool-Suiten wie Systrix, Ahrefs und so weiter, wo du natürlich auch deine Sichtbarkeit dir angucken kannst. Und dann guckst du halt, welche Sachen werden denn jetzt zitiert, was muss ich beeinflussen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Sentiment bin, dann muss ich halt anfangen, ein richtiges Review-Management oder Bewertungsmanagement eigentlich zu machen. Und da sieht man eigentlich, wie wenig Unternehmen das eigentlich gerade machen und vielleicht ein Trustpilot irgendwie total liegen bleibt, aber das eine totale Relevanz hat, um die Meinung der KI zu beeinflussen.
Gleichzeitig aber auch schwierig anzugehen, ne? Weil das musst du ja holistisch angehen. Also du kannst ja, kriegst ja nicht bessere Bewertungen, weil du jetzt ein gutes Marketing hast, sondern du
absolut,
musst das Produkt verbessern.
Genau, die Frage ist halt, wer bewertet grundsätzlich auf den Plattformen? Hätte ich jetzt gesagt, hat Audi einen schlechten Kundenservice, hätte ich gesagt, nee, die werden schon einen guten haben, sind ja eine Premium-Marke.
Ja.
Aber wer bewertet denn da?
Im Wenn Regelfall, du nur Leute hinlenkst, die gerade sauer sind, genau. Das sind die, die am meisten motiviert sind, oft mal eine Wertung.
Richtig.
Wenn du nie deine guten Kunden fragst, ob es genau, okay, ja. Du musst auch mal die guten Kunden vielleicht zum Beispiel fragen und mal eine Nachricht schicken, incentivieren, dahin zu gehen.
Also schon sich Gedanken machen, wie kann ich denn auch von den Leuten, und ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich 80-90% werden wahrscheinlich mit Audi zufrieden sein, wie schaffen die dann auch eine sozusagen, oder wie kann man die sozusagen motivieren oder animieren zu sagen, hey, du bist zufrieden, dann schreib das doch auch mal. Weil im Regelfall, wie du schon sagst, wenn halt melden sich immer die Leute, die halt sehr unzufrieden sind.
Ja, also Reputationsmanagement ist, also fand ich schon immer zu wenig gemacht.
Ja.
Ich war auch in so vielen Companies, wo niemand diese ganzen Review-Seiten mal beobachtet hat und sich darum gekümmert hat.
Ja.
Ich dann dachte, okay, da sind jetzt nur 3 Bewertungen, die sind aber nicht gut.
Ja.
Und ja, so steht man dann halt da. Dann irgendwo wird dann nur reflektiert 2,5 Sterne in irgendeiner Übersicht. Und ja, das ist aber das, was die Leute dann sehen.
Richtig, genau. Und ich glaube, dass das schon ein Thema ist, was, glaube ich, in Zukunft viel stärker relevanter sein muss, wahrscheinlich in der Vergangenheit schon sein musste. Aber wenn du halt das als Ziel hast, dann ja, ist das auch ein Thema, was du halt angehen musst. Und ich glaube halt, je nachdem, was halt rauskommt, triffst du halt dann unterschiedliche Maßnahmen. Also in dem Fall, sagen wir mal, das ganze Review-Management zum Beispiel stärker zu machen. Du kannst aber auch in diesen Monitor-Sachen halt sehen, dass zum Beispiel deine Seite nicht oft zitiert wird. Das kann dann sein, dass dein Content nicht gut aufbereitet ist oder es eben technische Hemmschwellen gibt. Das heißt, dann wirst du halt Maßnahmen in diese Richtung erstmal angehen müssen. So. Oder wenn du halt, du siehst halt, auf welche Drittquellen halt sehr stark in deinem Bereich zitiert werden. Und dann weißt du, okay, muss ich mich jetzt eher vielleicht irgendwie auf große Publisher konzentrieren, weil die halt in meinem Bereich sehr oft konzentriert werden. Dann bist du eher im PR-Bereich. Oder wird eher Instagram oder LinkedIn stark herangezogen. Dann bist du eher im Social-Media-Bereich. Genau. Oder bist du halt dann irgendwie so bei diesen ganzen Listicle-Themen oder Advertorials. Also das heißt, je nachdem, was halt für dich als Quellen ausgespielt werden, wirst du halt unterschiedliche Maßnahmen und Strategien daraus oder eine Roadmap quasi ableiten müssen.
Gibt es irgendwas, was du mir in meinem Stadium gerade abrätst, wo du sagst, mach das lieber gar nicht, so als...
Nee, abraten würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, ich würde halt nicht irgendwie 100% mehr jetzt eine Geostrategie ausarbeiten, weil du halt, ich glaube, andere Hebel hätten bei dir gerade eine größere Wirkung. Also genau das, was du jetzt schon machst. Ne? Eigentlich da stattzufinden, also erstmal eine Marke aufzubauen, erstmal eine Relevanz zu schaffen, Thought Leadership zu machen. So. Und dann, genau, und dann später...
Eine Angebotsseite erstellen.
Eine Angebotsseite zu erstellen, genau. Also erstmal, sag ich mal, die ganzen Themen machen, die für dich und deine Zielgruppe aktuell relevanter sind, in andere Podcasts auftreten, da wo andere Unternehmer sind. Ich glaube, das würde ich schon als größeren Hebel sehen. Also ich glaube, sich jetzt wenig zu sagen, ich glaube, das ist halt schon falsch, zu sagen, als Marke, ich investiere jetzt 100% meines Marketingbudgets in Geo. Würde ich nicht machen. Es ist wichtig für unterschiedliche Marken, auf jeden Fall. Aber das halt schon ein bisschen strategisch einfach anzugehen und zu sagen, wo ist meine Zielgruppe und wird das einen Business Impact für mich haben?
Gehen wir mal ein bisschen in meine Zukunft und dann plötzlich sitzen hier 50 Menschen. Ich habe Ressourcen, ich bin Scale-Up, läuft alles nach Plan, Spredia skaliert und Umsätze, Kunden sind da, alles Team und so weiter wächst. Was denkst du, was sind so dann die Schritte? Wie professionalisiere ich, wenn ich sage, Geo finde ich jetzt, ich bin versorgt, Social Strich hinter läuft alles. Was sind so die ersten Dinge, die man tut, wenn man sagt, ich möchte wirklich mal im Unternehmen jetzt aber eine echte Geostrategie haben?
Gedanken machen, wo ist meine Zielgruppe? Mhm. Welches, in welchem KI-System will ich stattfinden? Welches Ziel verfolge ich? Ja. Also wofür will ich irgendwie gefunden werden? Dann sich dafür dann Prompts überlegen, gucken, dass wir in diese Prompts auch schaffen, irgendwie die Zielgruppe irgendwie abzubilden. Und dann anfangen, das Thema zu monitoren. Gucken, was ist sozusagen der Output? Bin ich schon sehr sichtbar? Bin ich nicht sehr sichtbar? In welche Quellen muss ich vielleicht rein? Oder welchen Bereich muss ich stärker fokussieren? Weil Geo ist ja, wie gesagt, nicht ein Teil. Wir haben ja gerade gemerkt, du hast PR, du hast Social Media, du hast Content, du hast IT, du hast SEO. Du bist halt in so einer weiten Brandbreite und da ist halt die Frage, auf welchen Bereich von Geo musst du dich dann halt stärker fokussieren? So, um dann wirklich die Maßnahmen abzuleiten und hervorzugehen. Ja.
Für mich bedeutet das aber auch, wenn ich jetzt ein Team aufbaue oder wenn Unternehmen Teams aufbauen, dann müssen sie unter Umständen ihre Teams im Recruitment, je nachdem, was die Anforderungen sind, welche Leute man sich reinholt, muss man auch wirklich so die Kultur schaffen, dass du weißt, du holst jetzt nicht einen PR-Manager rein und der hat jetzt 20, 25, 30 Jahre PR gemacht und so macht er das jetzt weiter. Sondern der muss ja auch verstehen, oder sie muss ja auch verstehen, dass es nicht in Silos funktionieren kann. Also du hast schon gesagt, es ist ja schon schwierig genug, wenn am Anfang Kunden denken zwischen SEO und Geo. Da entsteht ja schon mal vielleicht eine kleine Wand, je nachdem, wie gut die Zusammenarbeit geht. Aber als SEO-Agentur, glaube ich, freut man sich nicht, wenn jetzt eine Geo-Agentur reingeholt wird und man schon mal eigentlich einem die Kompetenz abgesprochen wird, das zu können. Ja. Dann hat man auch noch interne Teams, die sollen jetzt auch noch verstehen, deine Social Media solltest du, aber jetzt musst du auch mit dem Geo-Team besprechen. Eigentlich sind ja alle irgendwie ein bisschen Geo. Der Social Media Manager muss jetzt aber auch verstehen, Inhalte so aufzubereiten. Und das ist übrigens ganz spannend. Ich habe mal, wenn wir darüber gerade reden, ich habe auch mal ein Suchergebnis gehabt, wo dann Unternehmens-LinkedIn-Seiten zitiert wurden mit irgendwie 4 Likes oder 20 Likes oder 15 Likes und die werden herangezogen. Ja, also das war nicht mal ein erfolgreicher Post, aber der taucht da auf und man kann das damit beeinflussen. Das habe ich dann auch intern bei HubSpot mal so weitergegeben und gesagt, wir sehen manchmal gar nicht, dass es erfolgreich ist, weil wir unsere Social Media KPIs nehmen. Aber die Suchmaschine, die KI-Suchmaschine sieht Relevanz, also und auch zeitliche Relevanz, weil der Post dazu passt und aktuell ist und von der Brand, die vielleicht dafür interessant ist. Mhm. Also wir müssen so hiren, oder ich muss dann eigentlich so hiren, dass ich weiß, die Leute sind KI-ready, also auch um zusammenzuarbeiten.
Ich glaube, was wir jetzt eigentlich immer mehr sehen, ist, dass Geo eigentlich beim CMO oder beim Marketingverantwortlichen verankert sein muss. Und dann sozusagen individuell auf die einzelne Person zugehen muss oder selber steuern muss, ne? Also wenn, ist immer die Frage, wie groß bist du? Hast jetzt in jedem Bereich eine einzelne Person? Wahrscheinlich eher nicht. Aber dann einfach wissen, in welchem Bereich muss ich jetzt stärker reingehen? So. Und deswegen, ich glaube, so dieses Silo-Denken, das war beim SEO eigentlich auch immer schon so, ne? Dass du gesagt hast, das muss ich eigentlich, da war Social Media auch schon wichtig, weil junge Leute anfangen, bei Social Media zu suchen, so.
Sind auch Suchmaschinen.
Genau. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, es muss halt, die Abteilungen dürfen nicht irgendwie füreinander arbeiten, aneinander vorbeiarbeiten, sondern es muss halt von einer Person oben drüber aus meiner Sicht gesteuert werden, sodass du genau sagen kannst, so, ihr müsst jetzt irgendwie so und so zusammenarbeiten oder sich da absprechen oder zu sagen, wir fokussieren uns jetzt eher auf den Bereich, weil wir sehen, in unserer Branche, in unserem Segment ist eben das Thema viel, viel wichtiger. Meine eigene Webseite zum Beispiel, ja, oder eben Social Media ist eben da sehr viel wichtiger, dass man dann eben das steuern kann. So, und ich glaube, es macht halt keinen Sinn. PR macht sein eigenes Süppchen, SEO macht sein eigenes Süppchen, Social Media macht sein eigenes Süppchen. So, davon müssen wir wegkommen. Aber das ist, ich glaube, umso größer so ein Unternehmen, umso schwieriger ist es.
Definitiv.
Gleichzeitig sehen wir jetzt auch jetzt die ersten Anfragen auch von größeren Konzernen, die jetzt Workshops mit den einzelnen Abteilungsverantwortlichen machen wollen, dass man da einfach so Maßnahmen jetzt auch und eine Einheitlichkeit einfach entsteht. Und ich glaube, wenn du das machst, dann bist du schon vorne dabei.
Sehr gut, also es kommt im Konzern an. Und wenn man, du hast schon ein paar Tools genannt, also es geht natürlich auch nicht ohne ordentliches Monitoring, Tracking und an irgendwelchen KPIs messen. Mhm. Welche KPIs würdest du empfehlen, sollte man sich anschauen? Was kann man überhaupt tracken und sehen und messen, wenn man jetzt darüber redet, mehr sichtbar zu sein?
Also genau, wenn wir jetzt so von KPIs sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Input und Output-Metriken. Also Input ist immer alles, was du sozusagen reingibst, dass du auch siehst, du setzt quasi was um, also bist operativ tätig. Und dann haben wir so Output-Metriken, wo die meisten halt eigentlich sich für interessieren. Dann haben wir so letztendlich Mentions und Citations. Mentions ist immer so, sprechen wir jetzt in den Tools eigentlich immer so von deiner Sichtbarkeit. Also das heißt, wenn du deine Marke für ein Thema genannt wird, dann bist du quasi dort sichtbar. Das heißt also Menschen und Sichtbarkeit, dann hast du das ganze Thema Citation, also spricht so von Citation Rate, wie oft wird deine Seite quasi zitiert. Und dann haben jetzt einige Tools auch so ein...
Deine Seite zitiert heißt dann aber auch wirklich in dem Fall als erste Quelle, also nicht, es wird dann direkt auf dich als Quelle verwiesen,
genau,
wo dann auch eine Backlink-Möglichkeit entstehen könnte. Oder eine Link-Möglichkeit von der KI heraus also, zu dir.
Wenn ich sagen, was sind die besten 10 Podcasts für Unternehmer oder Unternehmerin? Und dann hast du quasi, und dann wird halt Listicle 1 irgendwie zitiert und deine Marke wird irgendwie genannt, keine Ahnung, Doppelgänger-Podcast, OMR-Podcast, dein Podcast. So, dann hast du im Regelfall, wird hier eine Menschen, also deine Marke nur genannt, aber nicht zitiert. So, und oftmals werden halt dann irgendwie jetzt in dem Fall irgendwelche Drittquellen herangezogen, die halt irgendwie, keine Ahnung, Spotify macht irgendwie eine Liste von den Top 10 Podcasts mit den meisten Hörerinnen. Und dann geht quasi der Link oder die Citations zu Spotify. Also in dem Fall würde jetzt hier Spotify eine Citation bekommen. Wenn du jetzt zitiert wirst, ob jetzt, sagen wir mal, weiter unten oder so oder weiter oben, ist erstmal egal, aber du würdest sozusagen als Citation herangezogen werden. Also es würde ein Link zu deiner Webseite kommen, dann ist es sozusagen deine Citation. Also dann würde man, wir gucken halt, wenn du in 10 Prompts irgendwie zweimal drin bist als und zitiert wirst, dann hättest du eine Citation Rate von 20%. Und wenn deine Marke halt oft genannt wird, dann hättest du halt eine Sichtbarkeit, sagen wir mal, wenn du in 7 von 10 Prompts genannt wirst als bester Podcast, dann hättest du eine Sichtbarkeit von 70%.
Okay.
Weil deine Marke sozusagen genannt wird, aber du bekommst eben keinen Klick.
Kann ich das selber überhaupt mal testen, wenn ich jetzt mein ChatGPT oder Claude irgendwas aufmache? Oder ist das biased? Muss ich dann irgendwie darauf achten, dass er mir nicht immer das spielt? Weil ich bin ja Ben von Values and Ventures und dann schmiert er mir Honig ums Maul und sagt ja, hier ist, du bist ein super Podcast.
Ja, also ist natürlich stark personalisiert. Der nimmt deine Historie mit dazu. Also das heißt, du wirst halt tendenziell für dich halt immer, wirst du wahrscheinlich bei dir öfters ausgespielt werden, als wenn ich jetzt heranfragen würde. Und was die Tools letztendlich machen, ist, dass die sich uneingeloggt, in unbezahlten Zustand, diese Abfrage zu machen. Und dadurch kriegst du halt eine relativ, sagen wir mal, wenn du, nicht wenn du 5 Prompts eingibst, aber sagen wir mal, wenn du den Prompt halt irgendwie, du hast 10 Prompts und du würdest die über 60 Tage abfeuern, hättest du halt 600 Prompts und dann hast du halt eine statistische Wahrscheinlichkeit und kannst schon relativ gut sagen, wie sichtbar bist du dann quasi in dem ganzen Bereich. Was aber auf jeden Fall Sinn macht im ersten Schritt ist, mal selber zu gucken im AI-Mode, bei Google, in ChatGPT, bei Perplexity, mal seine relevanten Prompts einzugeben, für die man sozusagen gefunden werden will und mal zu gucken, was werden denn da für Quellen zitiert, werde ich da selber zitiert und so weiter. Oder wird meine Konkurrenz zitiert, also dass man sich eben diese Bereiche schon mal natürlich angucken kann. Richtig aussagekräftig wird es dann eher, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht und uneingeloggt macht.
Welche großen Herausforderungen gibt es denn jetzt bei der Geo, gerade wenn man vielleicht von der SEO kommt, ja, traditionellen Suchmaschinenoptimierung? Was ist noch schwierig in der Geo oder wird vielleicht auch schwierig bleiben?
Ja, also aktuell ist das, glaube ich, das größte Herausforderung ist, dass wir eben diese Messbarkeit, also den Impact nicht richtig gut messen können. Was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Also dass jetzt irgendwie, was sind die 10 besten Unternehmer-Podcasts, dass du dann halt oftmals die Marken genannt werden, aber nicht die eigenen Seiten zitiert werden. Das heißt, die Leute würden dann irgendwie suchen, ah, okay, Value and Ventures Podcast, ja, gebe ich es bei Google ein und guck mal, wer irgendwie dahinter steckt. So, das heißt also,
direkt in Spotify rein.
Und dann genau, oder so. Aber jedenfalls würdest du sozusagen nicht den Klick kriegen, das heißt, kriegst nicht gemessen. So. Und deswegen gibt es jetzt halt, was ich vorhin schon gesagt habe, also im Regelfall bist du so bei knapp unter 1% an Traffic aus KI-Systemen. Spannend wird aber, also wenn du jetzt zum Beispiel so dann auf deiner Webseite zum Beispiel abfragst, also wir machen das, dass wir ein Abfragformular haben, wenn jetzt bei uns jemand anfragt, wo erkennst du uns? Kennst du uns aus KI-Systemen, kennst du uns von Vorträgen, kennst du uns aus Podcasts, aus Google und so weiter. Und spannenderweise ist bei uns, sind die Leads, die wir bekommen, sind zu 9% aus KI-Systemen. Aber bei uns im Traffic sehen wir halt, dass unter 1% an Traffic aus KI-Systemen kommt. Und das ist genau das.
Das ist eigentlich so ein Gap zwischen den Daten, ne?
Ja, extrem großer Gap. Ja. Ist genau das, weil die Leute irgendwie, ne, werden dann irgendwie, was die beste Geo-Agentur, dann kommen wir vielleicht mal drin vor und dann werden sie halt anfangen zu googeln oder kommen halt direkt zu uns auf die Seite. Das heißt aber, die werden in Google Analytics uns gar nicht zugeordnet, weil die ja über Google dann zu uns kamen oder direkt zu uns kamen. So, und das ist eigentlich diese größte Herausforderung, die wir eigentlich im Geo aktuell haben, dass es eben sehr, sehr schwer ist, den Erfolg auch dem Kanal zuzuordnen. So, deswegen ist es eben super wichtig, die Kunden zu fragen, woher kennst du uns denn letztendlich wirklich? Wo bist du denn das erste Mal auf uns aufmerksam gekommen? Und da wirst du halt schon sehen, dass die Abweichungen sehr stark sind zu den Analytics-Systemen.
Also eigentlich sitzen wir jetzt alle im selben Boot wie schon immer die PR-Menschen. Ever.
Ja, ja, ja.
Also ich weiß, dass ich habe schon in Unternehmen gearbeitet, wo auch PR und Social in einem Team saßen, als Comms-Team zum Beispiel.
Ja.
Und PR hat einen undankbaren Job. Und ich finde, der ist immer dann besonders undankbar, wenn du Führungskräfte hast, ein CEO, der zum Beispiel vielleicht nicht an PR glaubt. Der generell jetzt nicht so ein PR-getriebener Mensch ist. Und dann gibt es ja aber wiederum ganz andere Companies, die sind komplett PR-getrieben, die glauben ja komplett dran und gehen da all in. Und es funktioniert für die auch. Aber es ist ein Job, wo die Attribution halt einfach richtig, richtig schwierig ist.
Ja, ja, und das ist hier genauso, ja.
Ja, und auf diese Welt müssen wir uns, glaube ich, mehr und mehr einstellen.
Aktuell weil, zumindest, ja. Ich weiß nicht, ob darauf was sich verändert, aber genau, aktuell ist es so.
Ja, ich meine, insgesamt ganz neu ist es nicht. Ich finde, TikTok ist genau so ein Ding. Also eine Attribution von TikTok zu Business Growth herzustellen, ist super schwer, ja. Aber es gibt sie. Und ich weiß, dass wir auch im Media-Team versucht haben, andere Medien, die wir haben, zu pushen, indem jetzt irgendwelche, also wenn ich das jetzt auch machen würde, irgendwelche Snippets von unserem Interview sind jetzt in TikTok, dann habe ich da irgendwie 500.000 Views oder irgendwie so drauf, ne? Dann zu sagen, ja, aber da klickt fast niemand zu Spotify oder zu meiner Podcast-Page. Das wird halt fast nicht passieren. Mhm. Die Leute wechseln die App und gehen dann drauf. Und man kann es manchmal sehen, wenn man solche Erfolge hat. Also ich habe auch schon Sachen gehabt, da konnte ich überhaupt nicht das. Also hatte ich jetzt für ein anderes Podcast-Projekt, hatte ich wirklich einen Outlier. Aber ich konnte es dann zum Beispiel in den Podcast-Zahlen nicht sehen. Und Spotify selbst sagt aber, dass sie in Studien und so gesehen haben, dass es da durchaus eine Attribution gibt, dass man sehen kann, hast du ganz viel in Social und machst du ganz viel in Social, siehst du deinen Podcast wachsen. Mhm. Auf sowas muss man sich dann schon ein bisschen einfach einstellen, dass es so ist.
Ja.
Wie ist es mit B2C versus B2B? Gibt es da Unterschiede?
Ja, also gibt es schon, würde ich sagen, gibt es deutliche Unterschiede. Also ne, zum einen hast du jetzt im B2B-Bereich, dass oftmals, also zum Beispiel im Agenturbereich, werden oftmals dann so Bewertungsplattformen oder Plattformen, wo du, wo Agenturen gelistet sind, zum Beispiel gelistet, also jetzt so ein Agenturtipp oder ein Sortlist und so weiter. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie nach beste Geoagentur fragst, dann wird halt sehr häufig eben solche Quellen zitiert. Das heißt also, gibt es da irgendwie welche Vergleichsportale oder wo du Dinge halt bewerten kannst, Dienstleistungsseiten und so weiter. Also das heißt, dann bist du sehr stark in dem Segment oder eben, wie wir gesagt haben, im SaaS-Bereich oder so, ja, dass du dann sehr oft Listicles, externe Seiten zitiert werden. Und wenn du jetzt, sag ich mal, im B2C-Bereich bist, dann wird halt das ganze Thema Google Shopping sehr relevant oder eben auch die Produktausspielung in ChatGPT. Da sind die jetzt quasi dran. Wenn man sich das im Detail anguckt, hat jetzt Peak AI eine Studie auch gemacht Anfang des Jahres, die eigentlich gezeigt haben, wenn du irgendwie in Google Shopping vorkommst, dann wirst du auch in den Produktausspielungen bei ChatGPT stattfinden.
Okay.
Aber was da in Zukunft halt sehr, sehr stärker wird oder was da eben sehr wichtig ist, die ganze Produktfeed-Optimierung, das wurde jetzt sehr stark ausgeweitet. Da gibt es viele neue Module, die du jetzt quasi ausfüllen kannst, gerade viel Kontext zu deinem Produkt und so weiter. Solche Themen, also um auf den Punkt zurückzukommen, die Vorgehensweise ist sehr unterschiedlich, weil du dann halt sehr stark das Produkt in Fokus stellst und guckst eben, dass deine Produkte gelistet werden. Und im B2B-Bereich bist du halt, sag ich mal, eher irgendwo genannt zu werden. Genau.
Ja, also das erweitert das Empfehlungsmarketing. Die KI ist deine Empfehlungsmaschine, in der willst du auftauchen.
Genau, deine Produkte sollen halt dann da auftauchen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast der, keine Ahnung, beste Noise-Canceling-Kopfhörer, dann willst du halt als Marke oder vielleicht auch als Mediamarkt oder so, willst du dann halt, dass du da halt quasi genannt wirst und dass deine Produkte dann dort ausgespielt werden, die du listest, ja, ja. Um dann den Umsatz zu bekommen.
Ich gebe dir jetzt eine Zeitmaschine, Martin. Du kannst einfach, nicht damit du zum nächsten Meeting pünktlich kommst, sondern leider habe ich keine echte, aber nur gedanklich eine Zeitmaschine mit Hinblick auf Geo. Was hättest du gern vor 5 Jahren gewusst?
Also ich glaube, für mich wäre ganz spannend gewesen, dass Nvidia so erfolgreich wird. Also ich glaube, da ein paar Unternehmen zu wissen oder auf dem Schirm zu haben, die jetzt sehr erfolgreich geworden wären, dann müsste ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Aber ansonsten, ich glaube, letztendlich würde es, glaube ich, nicht viel ändern. Ich wäre schon schön gewesen zu wissen, dass sich da so stark was verändert und dass, dass quasi das eigentliche Geschäftsmodell von dir eigentlich angegriffen wird. Ich glaube, das wäre schon sehr spannend zu wissen, um einfach sich darauf besser vorzubereiten. Aber es ist halt letztendlich so. Und ich glaube, ja, wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man wahrscheinlich so die letzten 1,5, 2 Jahre ein bisschen weniger Stress gehabt, weil du einfach, dir hättest strukturiert da einen Plan machen können. Wie gehst du vor? Wie entwickelst du neue Dienstleistungen? Also eigentlich ist es schon so, dass du irgendwie im letzten Jahr irgendwie gefühlt mir 1 bis 2 Stunden am Tag irgendwie mit neuen News, mit neuen Themen auseinandersetzen musste, um da irgendwie up to date zu bleiben. Und das hat schon neben dem normalen Tagesgeschäft schon viel Stress auch ausgelöst.
Ja, kann ich total verstehen. Also auch in meinem Bereich und im Bereich Content und Media, das da so auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist wirklich zehrt, das mitzuverfolgen, auch wie sich die Content-Landschaft, Produktion, alles verändert. Gleichzeitig frage ich mich auch, ob ihr wirklich was viel mehr hättet machen können. Ihr hättet es dann vorher gewusst, aber eure Kunden, die hätten dann auch eine Zeitmaschine gebraucht.
Ja, ja, deswegen, also ich glaube, es ist alles gut so, wie es ist und es ist spannende Zeit gerade.
Ja. Spannende Zeiten liegen wahrscheinlich auch vor uns. Wenn du jetzt einen Big Bet hättest, wenn du irgendwie sagen würdest, es gibt was in Geo, was jetzt vielleicht noch nicht ganz so die Relevanz hat, aber vielleicht in der Zukunft was wäre, wo du sagst, da könnte es sein, dass man da mehr investieren müsste, da mehr machen müsste. Was glaubst du, wo geht's hin?
Ich kann mir auch vorstellen, und was man zum Teil auch schon sieht, dass das ganze Influencer-Thema, dass das auch, dass das ein Thema vielleicht werden könnte, was auch stärker die KI-Systeme beeinflusst. Also wir sehen zum Beispiel YouTube ja auch als sehr starken Kanal, dass zum Beispiel jetzt, wenn jetzt Influencer zum Beispiel YouTube Videos zu deinem Thema machen würden, dass die auch viel stärker herangezogen werden. Also ich glaube, so Influencer könnte ein Kanal sein, der noch viel stärker reinkommt, der gerade unterschätzt wird. Und ich glaube halt schon, dass die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, so Advertorials und so, mein Gefühl ist, das wird halt wie noch 1, 2 Jahre vielleicht gehen, aber das wird halt auch irgendwann zurückgehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass halt so für eine Empfehlung von Produkten oder Dienstleistungen, dass da wie eine bezahlte Anzeige da wie langfristig eine Relevanz haben wird.
Ja, 2 Gedanken dazu. Das eine, ich gebe dir vollkommen recht, natürlich Creator werden immer wichtiger. Wie könnte ich anders als dir zustimmen, dass es total wichtig ist, in YouTube stattzufinden, so wie es du jetzt wirst. Das andere ist, diese Geo-Black-Hat-Geo-Maßnahmen, indem man noch rumtrickst. Ich für mich hatte jetzt erstmal so abgespeichert, es wird Dinge geben, die jetzt funktionieren, die früher funktioniert haben in der SEO, ja, funktionieren jetzt im Geo. Wir können noch ein bisschen rumspielen und tricksen. Aber du sprichst ja jetzt schon von Panelized. Also die Leute sollten jetzt wirklich nicht Quatsch machen, ja, der am Ende nicht nur dazu führt, dass es nicht mehr funktioniert. Das heißt, man, der Trick wird abgeschaltet, sondern man wird halt richtig panelized. Und das, genau, kann halt die komplette Brand unsichtbar machen.
Ja, und auch wie ein Shitstorm, ne? Wenn man, wie sieht, du beeinflusst jetzt hier irgendwie Sachen, die einfach nicht passen, dann kannst du deiner Marke damit natürlich auch stark schaden. So, wir sagen, wir wollen eigentlich Reputation Management machen. Und wenn du jetzt anfängst, hier irgendwelche Methoden zu machen, die halt sehr fragwürdig sind oder die nicht stimmen, oder sehr spammy sind, dann kannst du deiner Marke natürlich damit auch nachhaltig schaden.
Ja, also das ist mehr als jetzt irgendwie ein netter Ethikaspekt. Du kannst wirklich deiner Marke im Sentiment, das hast du heute auch schon oft erwähnt, kannst du halt einfach schaden und du kannst sie sogar unsichtbar machen.
Ja.
Martin, ich danke dir total für diese Geo-Rundreise und ich bin sicher, dass jetzt die Gründerinnen, die MarketerInnen, die hier heute zugehört haben, auch die Leute im Konzern, ich glaube, für jeden war so ein bisschen was dabei. Und die haben heute Einblicke gewonnen und nicht nur das, ich glaube auch so ein bisschen Hands-on-Tipps. Ich gehe mit einer Hausaufgabe hier raus. Ich muss jetzt ein Produktangebot mal formulieren und auf meine Seite bringen. Und ich danke dir einfach ganz, ganz doll für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ciao.
Ciao.
Möchtest du hinter die Kulissen von Values and Ventures blicken? In meinem Newsletter teile ich, wie ich nicht nur diese Show baue, sondern ein ganzes Medienunternehmen. Das ist meine Vision für mein Label Spredia. Meine Experimente, meine Fails, meine Rückschläge jede Woche für dich zusammengefasst. Gehe jetzt auf www.valuesandventures.de, abonniere den Newsletter und bleib souverän.